die Geschichte vom reichen Mann und armen Lazarus. Die meisten von uns werden sie ja kennen, aber dessen ungeachtet, wenn wir Gottes Wort lesen, dann kommt es immer wieder und spricht uns an und hat uns etwas zu sagen. Darum werden wir uns jetzt Zeit nehmen, das miteinander durchzulesen. Und zu Beginn möchte ich noch beten. Vater im Himmel, wir möchten dich von Herzen loben und dir Danke sagen für die Zeit jetzt miteinander und bitten dich, dass du zu uns redest durch dein Wort. Amen. Die Geschichte also vom reichen Mann und armen Lazarus, die steht in Lukas Kapitel 16, Vers 19 bis 31. Und die lautet: Es war ein reicher Mann, der kleidete sich in Purpur und kostbares Leinen und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Es war aber ein Armer mit Namen Lazarus, der lag vor seiner Tür voller Geschwüre. Und er begehrte sich zu sättigen mit dem, was von dem Reichen seinem Tisch fiel. Dazu kamen auch die Hunde und leckten an seinen Geschwüren. Es begab sich aber, dass der Arme starb. Und er wurde von den Engeln getragen in Abrahams Schoß. Der Reiche aber starb auch und wurde begraben. Als er nun in der Hölle war, hob er seine Augen auf in seiner Qual und sah Abraham von Ferne und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief: Vater Abraham, erbarm dich meiner und sende den Lazarus, damit er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und mir die Zunge kühle, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Abraham aber sprach: Gedenke, Sohn, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben. Lazarus aber hat dagegen Böses empfangen. Nun wird er getröstet und du wirst gepeinigt. Und überdies besteht zwischen uns und euch eine große Kluft, dass niemand, der von hier zu euch hinüber will, dorthin kommen kann. Und auch niemand von dort zu uns herüber. Da sprach er: So bitte ich dich, Vater, dass du ihn sendest in meines Vaters Haus, denn ich habe noch 5 Brüder. Die soll er warnen, damit sie nicht auch kommen an diesen Ort der Qual. Abraham aber sprach: Sie haben Mose und die Propheten, die sollen sie hören. Er aber sprach: Nein, Vater Abraham, sondern wenn einer von den Toten zu ihnen ginge, so würden sie Buße tun. Er sprach zu ihm: Hören Sie Mose und die Propheten nicht, so werden sie auch nicht sich überzeugen lassen, wenn jemand von den Toten aufstünde. Wir sehen hier zwei verschiedene Personen. Jeder von den beiden lebte ein Leben, wie es für ihn möglich war. Sie kannten sich auch, die beiden, der reiche Mann und der arme Lazarus, sie kannten sich auch. Der Reiche war auf der Sonnenseite des Lebens und der Arme hatte das Notwendigste zum Leben nicht. Wie wir unser Leben führen, ist sicher nicht egal. Was wir noch sehen: Es gibt ein Leben nach dem Tod. Das bezweifeln wir ja nicht, aber ich werde dann später noch darauf zurückkommen. Wir wissen, jeder, wo er gelandet sein wird. Jeder weiß, wo er gelandet ist. Es wird dann keine Möglichkeit mehr geben, seine Situation zu verändern. Den Text, den wir hier lesen, eben den Bericht vom reichen Mann und von armen Lazarus: Der Reiche wird beschrieben, er hatte teure Kleidung, er kleidete sich in Seide und in Purpur und er lebt in Saus und Braus, würden wir sagen. Der Arme wird beschrieben als eine Person, die nicht einmal das Notwendigste hatte. Er lebte in äußerster Armut. Aber was bemerkenswert ist, er hatte einen Namen. Beim Reichen hat alles funktioniert. Das ist gelaufen, so wie man sich das so vorstellen würde. Der Arme hieß Lazarus. Das bedeutet Gott, der Helfer. Lazarus war nicht gerecht, das muss man bitte differenzieren, dass man da nicht irgendwas Verkehrtes versteht. Der Arme, also der Lazarus war nicht gerecht, weil er arm war, sondern weil er sich auf Gott verließ. Das war seine Gerechtigkeit. In diesen ersten 3 Versen wird die Lebenssituation der beiden beschrieben. Es begab sich aber, dass der Arme starb. Er wurde getragen von den Engeln in Abrahams Schoß. Er wurde abgeholt. Der Reiche starb auch und er wurde begraben. Jetzt sehen wir den Unterschied, gell? Er wurde abgeholt, er wurde getragen von den Engeln in Abrahams Schoß. Wir sind jetzt schon ältere Herrschaften, wir beide, und es ergibt sich zwangsläufig, dass man auch Todesfälle erlebt. Und jemanden zu begleiten, wenn er am Sterben ist, das ist sehr etwas Berührendes. Und wir haben das so erlebt, da verliert der Tod auch sein Grauen. Wir wissen, dass das die letzte Konsequenz ist und jeder muss einmal in die Ewigkeit gehen und keiner kann hier bleiben, das wissen wir auch. Wir gestalten aber unser Leben so, als würden wir ewig da bleiben. Es ist aber nicht so. Wir wissen es. Wir haben zum Beispiel eine junge Frau begleitet, die hatte Krebs, Magenkrebs, und die war gut 50, so, ja. Durften wir begleiten, also ja. Die war in unserer Gemeinde als Jugendliche und kam dann, hat dann einen Mann geheiratet, ist dann ganz schief gelaufen. Der war kriminell und sie kam dann ins Burgenland, sie war also auch aus unseren Augen. Die war oft bei uns in unserer Familie, wie die Kinder noch klein waren und so. Auf jeden Fall, wir haben dann gehört, sie wäre wieder in Linz, sie ist wieder da. Aber in die Gemeinde hat sie sich nicht mehr getraut, weil sie ihr Leben halt ein Haufen gewesen ist, also ein Scherbenhaufen. Und wir haben sie dann kontaktiert und angerufen und sie hat gesagt, ich habe es gewusst, ihr werdet euch melden. Und dann war das so berührend, wir haben sie im Krankenhaus besucht und konnten sie noch begleiten und an dem letzten Abend, es hat dann etwa 2 Monate noch gedauert, bis dass sie dann tatsächlich zum Sterben waren. Am letzten Abend war meine Frau noch da. Und wir haben dann mit der Station ausgemacht, man hat es gesehen, sie wird also sterben. Und sie wollte aber nicht, dass die Regina da bleibt, meine Frau ist die Regina. Und dann ist sie nach Hause gegangen und wir sind dann verständigt worden, am nächsten Tag in der Früh sind wir um 6 Uhr angerufen worden, Rosina sei gestorben und wir haben sind dann auf der Stelle dort hineingefahren und haben sie noch auf der Station vorgefunden. Die hat gestrahlt. Die ist abgeholt worden. Also, wir sollen den Unterschied sehen. Er wurde von einem Engel getragen in Abrahams Schoß. Er wurde abgeholt. Der Reiche starb auch und er wurde begraben. Ein ganz normales Prozedere. Er kam jedoch in die Hölle, an den Ort der ständigen, bei vollem Bewusstsein erlebten Pein. Allein schon zu sehen und zu erkennen, wo man gelandet ist, ist Hölle. Versteht ihr? Allein zu sehen. Hölle ist einmal beschrieben worden, irgendwo habe ich das gelesen. Da es war eine öde Landschaft, sind Menschen gesessen und haben nachgedacht. Kann man sich das ungefähr vorstellen, gell? So mit Kopf in die Hand gestützt. Am Boden sind die gesessen in einer ganz öden Landschaft und haben nachgedacht. Wisst ihr, über was die nachgedacht haben? Der Name ist ihnen nicht eingefallen, der ihnen Erlösung gebracht hätte. Jesus. Der Name war weg, der ist ihnen nicht mehr eingefallen. Das ist Hölle. Er kam jedoch in die Hölle, den Ort der ständigen, bei vollem Bewusstsein erlebten Pein. Allein schon zu erkennen, wo man gelandet ist, das ist Hölle. Und das Bewusstsein, das nicht mehr verändern zu können. Abraham Schoß bezieht sich offensichtlich auf einen paradiesischen Ort, an den die Gläubigen nach ihrem Ableben hinkommen. Bitte nicht zu vergessen, diese Begebenheit hat Jesus selbst den Pharisäern erzählt. Das ist also nicht etwas, das hat Jesus selbst erzählt. In dem Text in Lukas 16 ist eben diese Geschichte, das ist eine der ganz wenigen Stellen in der Bibel, die uns Einblick gibt in die, hinter dem Vorhang, in die Ewigkeit, also wie es da drüben sein wird. Versteht ihr? Es wird nirgendwo beschrieben. Ganz wenige Stellen, die uns Einblick gewähren in das Leben nach dem Tod, beziehungsweise einen Blick in die Ewigkeit ermöglichen. Wir sehen auf jeden Fall, das Leben nach unserem Ableben ist nicht aus, sondern es geht weiter. Gleich hinter dem Todestor setzt die Scheidung ein und ein noch so feierliches Begräbnis wird daran nichts ändern. Gibt ja schöne Begräbnisse, gell, mit Blasmusik und das alles knistert. Und Jesus beschreibt die Scheidung noch klarer, indem er von der Kluft spricht, von drüben und herüben. Es gibt dann auch keine Möglichkeit mehr, seine Position zu verändern. Man kann nicht hinüber und von drüben können wir nicht herüber. In Prediger 11, Vers 3 steht, wenn der Baum fällt, er falle nach Norden oder nach Süden zu, wohin er fällt, da bleibt er liegen. Unabhängig davon lesen wir in Matthäus 5, bei der Bergpredigt, bei den Seligpreisungen, genau diese Thematik, da können wir kurz reinschauen, Matthäus 5. Da steht, selig sind die geistlich arm sind, denn ihre ist das Himmelreich. Selig sind die der Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Selig sind die hungert und dürstet nach Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Es ist genauso, wie Jesus es beschreibt. Lazarus ist nicht gerettet, weil er arm ist oder war, sondern weil er Gott vertraut hat. Der Reiche ist nicht deswegen verdammt, weil er reich war, sondern weil ihm die Situation seines Nächsten völlig egal war und auch Gottes Wort war ihm egal zu seinen Lebzeiten. Was wir noch sehen, in der Hölle bekam der Reiche plötzlich missionarische Gedanken. Zuerst wollte er seine Position verändern, also er hat die Durst, also er hat das so ausgedrückt, er wollte so Kühlung und da wäre der Lazarus gerade recht gewesen, Wasser zu bringen. Das war genau die Situation, die er auf der Erde hatte. Er war untere Schicht, Dienstpersonal, der hätte den reichen Mann gerade das Wasser bringen können. Der hat irgendwas was falsch gedacht. In der Ewigkeit geht es anders. Es geht nicht mehr. Das geht nicht mehr. Dann dachte er an seine 5 Brüder. Er meinte, man könnte doch den Lazarus dorthin schicken. Ist das nicht verrückt? Der war gewohnt, auf Erden immer irgendwelche Befehle zu erteilen und die mussten dann ausgeführt werden. Dieselbe Denkweise hat er da drüben auch noch gehabt. Es geht nicht mehr. Man ist dann niemand mehr. Aber das Erschreckende war, er hatte noch 5 Brüder. Ich habe 6 Brüder. Wir sind 7 Söhne, sagte mein Vater. So, 2 sind schon in der Ewigkeit und 2 sind gläubig. Einer, der möchte vom Glauben nichts wissen. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass der dran darüber nachgedacht hat, seine 5 Brüder, die sollte man doch warnen. Die Antwort war klar. Sie haben Mose und die Propheten. Wenn sie die nicht hören, dann werden sie auch nicht hören, wenn jemand von den Toten aufstünde. Tatsächlich hat Jesus kurze Zeit später einen anderen Lazarus von den Toten auferweckt. Aber die Pharisäer waren darüber so verärgert, dass sie trachteten, Jesus zu töten und den Lazarus auch. Das kann man nachlesen in Johannes-Evangelium Kapitel 11, 1 bis 45. Dort steht die Geschichte ganz breit aufgezeichnet. Ja. Die waren so wütend, die wollten den Lazarus töten und auch Jesus natürlich. Desgleichen ist Jesus selbst von den Toten auferstanden, am Ostermorgen. Das wurde von den Pharisäern ebenfalls geleugnet und abgestritten. Apostelgeschichte 1 bezeugt, dass Jesus auferstanden ist, ebenso in 1. Korinther 15, 1 bis 6. Und natürlich, die Evangelien berichten alle von der Auferstehung Jesu, die Ostergeschichte, das wissen wir. Was wir noch sehen, Entscheidungen betreffend den Jenseits, dem Leben nach unserem Ableben, die müssen hier getroffen werden, sonst ist es zu spät. Drüben gibt es keine Möglichkeit mehr. Das Angebot ist aufrecht und klar. Jetzt, mir hat das schon sehr betroffen gemacht. Wir sind ja noch am Leben, wir sind ja noch da. Und unsere 5 Brüder, jeder hat Brüder, versteht ihr? Unser Nachbar, unsere Nächste, unsere Umgebung. Wir sollten es denen sagen, solange wir noch hier sind und die noch hören können. Also das hat mich schon sehr betroffen gemacht. Wisst ihr, wir erfahren das in unserem Leben ja so, wir sind gläubig. Wir gehen dorthin, wir haben gute Gemeinschaft und wir sorgen um das und wir schauen, dass man dort rechtzeitig da ist oder wir kümmern uns, wir wollen dabei sein. Aber es gibt so viele Menschen, die ablehnend sind oder die nicht interessiert sind oder die es nicht wissen. Die gibt es auch. Die es einfach nicht wissen, was wir in Christus haben. Und da sollten wir also absolut dran denken, wir sind jetzt nicht in der Position des Lazarus, dass wir nicht mehr zurückgehen könnten, es denen zu sagen, sondern wir sollen das wahrnehmen. Und wie der Bruder gesagt hat, er hat seinen Nachbarn eingeladen oder so, der ist aber nicht gekommen, ja, vielleicht kannst du es noch einmal wiederholen. Man weiß nicht, wie man die Menschen herankommt. Ich habe Kalender verschenkt, jetzt vor Weihnachten, da gibt es ja die verschiedensten schönen Kalender, die man weitergeben könnte. Und wenn du einen Kalender hergibst, dann hast du die Möglichkeit zum Gespräch. Dann musst du erklären, was du ihm da schenkst irgendwie. Und der fühlt sich nicht bedrängt, der kriegt ja was. Versteht ihr? Das ist eine gute Sache. So, ich habe Kalender verschickt, weiß ich wohin, bis nach Deutschland. Und dann gibt es aber Reaktionen. Wenn jemand etwas bekommt, dann ruft er an und sagt, du, vielen Dank für den, und so, und dann kommst du ins Gespräch. Lass uns ideenreich sein, lass uns unseren Nächsten einladen, lass es uns unseren Nächsten sagen. Wir haben etwas, was die nicht haben und wir werden in die Ewigkeit gehen. Wir werden auf der Seite beim Abraham sein, aber andere werden nicht da sein. Und wir werden aber dann sehen, unsere fünf Brüder auf der Erde. Ich sage jetzt unsere fünf Brüder, das ist die Gruppe, die Umgebung. Es gibt Menschen in unserer Umgebung, die können nur von uns erreicht werden, weil wir gläubig sind und wir es ihnen sagen müssen. Also lasst euch nicht, wie sagt man denn, wir haben die beste Botschaft, die es gibt. Lasst uns nicht zaghaft sein oder traurig sein. Ja, Jesus ist auferstanden. Dies war sichtbar und für jedermann nachvollziehbar. Was wir noch sehen, diese Entscheidungen betreffend dem Jenseits, dem Leben, die müssen hier getroffen werden. Drüben gibt es keine Möglichkeit mehr. Denken wir an die 10 Jungfrauen, 5 hatten Öl, 5 hatten zu wenig Öl. Die hatten auch Öl. Die haben irgendwann einmal gut angefangen. Aber die hatten dann zu wenig Öl. Und wenn dann der Bräutigam kommt, ist es zu spät. Du kannst das Öl nicht mehr, du hast keine Möglichkeit mehr, rechtzeitig noch Öl zu holen. Das müsste man jetzt tun. Also, wir sollten ermutigt sein, wir sind noch da, wir leben noch, unser Herz klopft noch und wir sollten den Weg unter die Füße nehmen. Wir lesen, das Angebot ist aufrecht und klar. In 1. Timotheus 2, Vers 3 bis 6 steht, welcher will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen? Oder in Römer 3, Vers 22 bis 24, denn es ist hier kein Unterschied. Sie sind allesamt Sünder und Mangel des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Diese Wörter kennen wir alle, aber das ist das Angebot, das Gott uns gibt oder Jesus uns gibt. Oder in Römer 8, Vers 31, was soll man hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann wider uns sein? Das ist jetzt für die jetzt noch Lebenden. Jetzt kann man nur etwas tun. Ist Gott für uns, wer kann wider uns sein, der auch seines eigenen Sohnes nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Das ist eine herrliche Botschaft. Oder in Johannes 3, Vers 16. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Oder in Johannes 15, Vers 16. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Das ist über Festhalten. Er hat uns erwählt. Er hat sich was gedacht mit uns. Dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibe. Damit, wenn ihr den Vater bittet in meinem Namen, er es euch gebe. Ha, vielleicht kann man da Nägel mit Köpfen machen, dass man, vielleicht hast du irgendwann in deinem geistigen Auge vor dir eine Person, der du das gerne sagen möchtest, wie nahe dir Jesus ist. für den kann man mal anfangen zu beten. Herr, schenk du eine Möglichkeit, dass der was will von mir, dass der kommt oder so. Weil man selber vielleicht nicht den Mut hat, den anzusprechen. Ihr könnt sicher sein, der kommt. Also, versteht ihr? Wenn wir ganz alleine gerettet sind, ich weiß nicht, ob man da drüben Freunde haben kann, wenn die anderen alle nicht dabei sind. In Johannes 4, Vers 19 steht, darin ist die Liebe Gottes erschienen unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Und zuletzt, das aus 5. Mose 30, Vers 19, da hat der Mose noch einen Landtag gemacht, bevor er dann verstorben ist, hat er alle noch zusammengerufen und hat ihnen noch einmal die Gesetze erzählt und gesagt, was Gott ihm aufgetragen hat. Dort steht es dann, das Leben und den Tod habe ich euch vorgelegt, so wähle nun das Leben, das du lebst. Ist eine herrliche Botschaft gewesen. So wähle nun das Leben, das du lebst. Ja, der Herr möge uns dabei helfen, dass wir unsere 5 Brüder noch finden. Vielleicht hast du irgendeinen im Auge, gell, den du schon irgendwas gesagt hast oder wo du schon dran gewesen bist. Und der möge uns dabei segnen. Aber wisst ihr, ganz ein gutes Beispiel ist auch der verlorene Sohn, der einfach in große Nöte gekommen ist und dort gesehen hat, ich muss umkehren. Mein Vater hat alles, was man braucht und ich habe nichts. Ihr kennt die Geschichte. Und dann kann dieser Wendepunkt, was er sagt, wo er sagt, ich werde zurück zu meinem Vater gehen, auch wenn er mich nicht mehr als Sohn annimmt, ich werde ihn fragen, ob er mich als Tagelöhner einstellt. Der hat eine gute Selbsteinschätzung gehabt, der gewusst hat, lauter Mist gebaut. Er sei nicht mehr wert oder nicht mehr würdig. Und dann ist er nach Hause gegangen. Aber was sieht man beim Vater? Es steht dort, als er noch ferne, Luther in der Alten steht, als er noch ferne von dannen war, sah ihn sein Vater und eilte ihm entgegen. Also die Sache ist so, manchmal sind Menschen ganz offen, die warten eigentlich nur, dass man sie anredet. Gell? Lass uns diese Gelegenheit wahrnehmen, unsere 5 Brüder suchen. Herr, wir wollen dir danken, dass du für jeden die Erlösung erwirkt hast und dass du alle meinst. Und dass du niemanden hinten lassen möchtest. Herr, und dass alles, was irgendwie noch bewegt werden kann, jetzt bewegt werden muss auf dieser Welt, solange wir noch im Leben sind. Lass uns du einfach vorwärts gehen. Danke, Herr. Und leite du unseren Blick auf deinen Wegen.